Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwochmittag, nachdem das Bundeskabinett getagt hat. Ich begrüße sehr herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. So viel schon mal vorab. Wir haben heute ein straffes Programm mit Ankündigungen und einer ganzen Palette an Fragen. Insofern kann ich auch unseren Gästen, die heute im hinteren Teil des Saals sitzen, schon mal ein spannendes Programm heute versprechen. 25 Praktikanten der FDP-Fraktion sind da, die als stille Zuhörer dieser Regierungspressekonferenz beiwohnen. Herzlich willkommen auch an Sie. Und vielleicht machen wir, bevor wir inhaltlich mit dem Kabinett einsteigen, noch mal eine Vorstellung, denn Frau Arnold vom BMF stellt sich neu vor. Damit auch Sie herzlich willkommen sind in dieser Runde, übergebe ich jetzt erstmal Ihnen das Wort. Bitte sehr.
Dankeschön. Guten Tag, Silvia Arnoux mein Name. Ich bin seit August letzten Jahres beim BMF als Pressesprecherin tätig, war davor in einem Branchenverband als Sprecherin und von Hause aus Redakteurin und freue mich auf die Zusammenarbeit.
Herzlich willkommen und ich übergebe Ihnen das Mitgliederverzeichnis, dass Sie wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben.
Dankeschön.
Und dann starten wir inhaltlich mit den Themen des Kabinetts. Herr Hebestreit.
Da möchte ich jetzt die Erwartungshaltung nicht enttäuschen und beginne mit dem Vortrag aus der heutigen Kabinettssitzung. Da sind das zwei zentrale Punkte. Die Bundesregierung will die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft und die Verwaltung von überflüssiger Bürokratie entlasten. Dafür hat sie heute mit dem Entwurf für ein Bürokratieentlastungsgesetz ein ressortübergreifendes Paket auf den Weg gebracht. Mit den einzelnen Maßnahmen wollen wir das Leben der Bürgerinnen und Bürger einfacher machen. Darüber hinaus erwarten wir eine Entlastung für die Wirtschaft in Höhe von knapp 1 Milliarde Euro pro Jahr. Wichtig ist, die Bundesregierung begreift den Bürokratieabbau als Dauer- und als Querschnittsaufgabe. Ziel ist es, bürokratische Lasten für die Bürgerinnen und Bürger, die Verwaltung und unsere Unternehmen dauerhaft zu verringern. Und damit setzen wir zugleich Impulse für das Wirtschaftswachstum. Die vier wesentlichen Elemente des Paketes sind zum einen die handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege sollen von 10 auf künftig 8 Jahre verkürzt werden. Eine zentrale Vollmachtsdatenbank der Steuerberaterinnen und Steuerberater soll es ermöglichen, dass Arbeitgeber ihren jeweiligen Steuerberatern eine Generalvollmacht ausstellen können. Sie soll in der Vollmachtsdatenbank elektronisch eingetragen werden und kann dann von allen Trägern der sozialen Sicherung abberufen werden. Für deutsche Staatsangehörige, das ist der dritte Punkt, soll es künftig keine Hotelmeldepflicht mehr geben. Und als viertes sollen Formerfordernisse abgesenkt werden. Dies ermöglicht es, viele Rechtsgeschäfte künftig digital abzuwickeln. Im Alltag der Bürgerinnen und Bürger wird dies für spürbare Erleichterungen sorgen. Zu weiteren Maßnahmen gehören die Digitalisierung der Betriebskostenabrechnung und die Möglichkeit, künftig bei der Flugabfertigung Reisepässe digital auszulesen. Und dann habe ich einen zweiten Punkt. Die Bundesregierung will die rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz sogenannter Vertrauenspersonen durch die Strafverfolgungsbehörden gesetzlich konkretisieren. Gerade im Bereich der organisierten Kriminalität ist deren Einsatz oft unverzichtbar, um Straftaten aufzuklären. Der Einsatz von Vertrauenspersonen bewegt sich in einem Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite steht der Wunsch nach einer effektiven Strafverfolgung und auf der anderen ein Interesse an der rechtsstaatlich gebotenen Transparenz und Kontrolle. Die Neuregelung sieht nun vor, den Einsatz von Vertrauenspersonen durch ein Gericht anordnen und fortlaufend überprüfen zu lassen. Außerdem dürfen Vertrauenspersonen nur zur Ermittlung eines festgelegten Kataloges von Straftaten von erheblicher Bedeutung eingesetzt werden. Geregelt werden außerdem die Voraussetzungen eines zulässigen Verleitens zu einer Straftat und die strafprozessualen Folgen einer rechtsstaatswidrigen Tatprovokation. Soweit der Bericht aus dem Kabinett. Frau Vorsitzende, soll ich auch noch die Terminankündigung ranhängen?
Genau.
Der Bundeskanzler wird übermorgen am Freitag, 15. März, am Nachmittag mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und Polens Ministerpräsidenten Donald Tusk zu einem Gespräch im Format des Weimarer Dreiecks im Bundeskanzleramt zusammenkommen. Zentrales Thema des Treffens wird die weitere Unterstützung der Ukraine in ihrer Selbstverteidigung gegen den russischen Angriffskrieg sein. Zu Beginn des Treffens wird es eine Pressebegegnung aller dreien geben. Vor dieser Zusammenkunft wird der Bundeskanzler den französischen Staatspräsidenten zu einem bilateralen Gespräch empfangen. Soweit von mir dazu.
Vielen Dank dafür. Dann machen wir noch mit zwei weiteren Reiseankündigungen weiter. Und ich beginne mal beim Wirtschaftsministerium.
Genau. Bundesminister Robert Habeck nimmt morgen am 14. März am Treffen der G7-Industrieminister in Verona teil. Gesprächsthemen sind dort künstliche Intelligenz, die Resilienz von Halbleiterlieferketten, die Sicherung von Unterseekabeln und die Unterstützung der Ukraine. Und am Rande des Treffens wird er auch zwei bilaterale Termine wahrnehmen. Zum einen mit der Vizepremierministerin und Ministerin für Wirtschaft, Julia Sviridenko. Sie nimmt als Gast an dem Industrieministertreffen teil. Und darüber hinaus wird der Bundesminister außerdem François-Philippe Champagne zum Gespräch treffen, den kanadischen Minister für Innovation, Wirtschaft und Industrie. Dabei wird es um bilaterale wirtschaftliche Fragen gehen.
Danke auch dafür. Und dann noch eine weitere Reiseankündigung aus dem Verkehrsministerium.
Genau, Digitalminister Dr. Volker Wissing wird dann am Freitag in Verona beim G7-Treffen übernehmen. Wie der Kollege schon sagte, steht das Treffen im Zeichen künstliche Intelligenz und der Sicherheit digitaler Infrastrukturen. Der Minister wird sich dabei insbesondere für die internationale Anschlussfähigkeit der europäischen KI-Regeln einsetzen und dazu unter anderem bilaterale Gespräche mit den USA, den Italienern, der Kommission und auch Großbritannien führen. Wie Sie wissen, wird es dann am Freitag gegen 14.55 Uhr eine Pressekonferenz der G7-Präsidentschaft geben.
Vielen Dank auch dafür. Dann komme ich zu Ihren Fragen und starte mal von vorne bei den Kabinettsthemen und hatte schon vorangemeldete Fragen zum Thema Bürokratieentlastung. Herr Jung oder Herr Jessen, wer will als erstes? Herr Jessen.
Ja, können Sie uns sagen, Herr Hebestreit oder das Finanzministerium oder wer auch immer, wie kommt diese Schätzung von 625 Millionen Euro Entlastung pro Jahr zustande? Das klingt ja nach einer relativ präzisen Summe. Ein Verwaltungswissenschaftler, der das insgesamt lobt, sagt aber, das sei doch aber eher Pi mal Daumen hochgerechnet. Also wie kommt so eine Summe zustande?
Also die Zahl, die ich genannt habe, war, glaube ich, 944 Millionen. Aber dann würde ich das zuständige Justizministerium bitten, das zu beantworten.
Ja, genau. Der Minister hat sich heute in seinem Statement auch genau zu dieser Frage geäußert. Also es gibt ein vorgegebenes Schema, das Fachleute in diesem Bereich entworfen haben und an dem sich die Berechnung orientiert. Und an die haben wir uns also nicht selber ausgemacht, sondern an denen haben wir uns orientiert. Und daraus ergeben sich die Zahlen, wenn man diese Berechnung zugrunde legt.
Nachfrage, inwiefern werden Bürger als normale Bürger entlastet? Wenn ich das richtig sehe, dann ist das eine Entlastung, die wesentlich für Bürger, die zum Beispiel Unternehmer sind oder Steuerberater sind, eine Entlastung. Aber wo wird der normale Bürger, der dies nicht ist, entlastet?
Also richtig ist, dass von dem Gesetz insbesondere auch wirtschaftliche Impulse ausgehen sollen. Also gerade die Wirtschaft soll entlastet werden, aber auch normale Bürger in Anführungszeichen können dadurch profitieren, indem eben die bürokratischen Hürden bei Hotelübernachtungen gesenkt werden. Also da gibt es auch spürbare Erleichterungen für Bürgerinnen und Bürger. Man muss aber gleichzeitig sehen, dass dieses Bürokratieentlastungsgesetz 4 ja nur ein Baustein ist von einem Gesamtansatz, bürokratische Pflichten zu entlasten, der auf vielen Ebenen stattfinden muss. Nicht nur auf Ebene des Bundes, sondern natürlich auch in Kommunen und auf Ebene der Europäischen Union.
Herr Kall, ergänzt dazu?
Genau, zur Hotelmeldepflicht kann ich ergänzen, weil das BMI diese Entbürokratisierung an der Stelle beigesteuert hat. Das kann man nicht nur in Geld bemessen, sondern auch in Stunden, die das Bürgerinnen und Bürger jährlich erleichtert, wenn sie an der Hotelrezeption nicht mehr den Meldeschein ausfüllen müssen. Nämlich alle deutschen Staatsangehörigen werden davon befreit. Und das erspart den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes 3 Millionen Stunden im Jahr. So hat es das Statistische Bundesamt ausgerechnet, weil es um 88,6 Millionen Fälle geht. Also so viele Meldezettel bisher ausgefüllt wurden, das fällt weg. Da haben Sie ein paar konkrete Zahlen.
Danke. Das Mikro gleich an. Herr Jung, Sie wollten auch dazu?
Tatsächlich.
Okay. Dann, Herr Guggen muss dazu? Ja? Nee, anders. Ja, genau. Wir bleiben beim Thema Bürokratieabbau.
Ja, Herr Hebestreit, kurze Lernfrage für mich. Warum kann ich denn jetzt auch nach dem Gesetz meinen Arbeitsvertrag nicht digital unterschreiben? Also das war ja eine Forderung der Wirtschaft. Was spricht da aus Sicht der Bundesregierung dagegen? Ich verstehe, also damit ich was lerne.
Der Regierungssprecher ist ja mal für alles allumfänglich auskunftsfähig und zuständig. In dem Fall würde ich aber das zuständige Arbeits- und Sozialministerium an das verweisen. Und vielleicht können wir da helfen.
Genau. Ja, das es ist, glaube ich, gar nicht richtig, dass Sie das nicht können, sondern Sie können das auch also mit der sogenannten qualifizierten elektronischen Signatur durchaus und digital unterschreiben. Es gibt halt im Arbeitsrecht, wie auch in anderen Rechtsgebieten des Zivilrechts, Bürgschaften, bei Testamenten etc., die Notwendigkeit der Schriftform oder alternativ dieser qualifizierten elektronischen Signatur, damit man einfach eine gerichtsfeste Urkunde hat. Und damit im Streitfall zum Beispiel vor einem Arbeitsgericht nachgewiesen werden kann, wie die Arbeitsbedingungen geregelt waren.
Gibt es... Wollten Sie ergänzen?
Nee, ich würde sagen, ich habe das ja in meinem kurzen Vortrag zu dem Thema auch nochmal deutlich gemacht, wir befinden uns in einer Daueraufgabe. Und auch sowas wird immer wieder überprüft auf die Notwendigkeit. Gerade im Zuge der Digitalisierung merkt man ja auch, dass auch der Fortschritt, auch was die rechtssichere Identifizierung eines einzelnen Nutzers, einer Nutzerin angeht, dass es da Fortschritte gibt, massive Erleichterungen. Und auch das gehört zu den Themen, wo wir einerseits die Erfordernisse der Schriftform und auch der Gerichtsfestigkeit und andererseits natürlich der Nutzerfreundlichkeit immer wieder überprüfen müssen. Und ich glaube, in dem Zuge wird dann Ihre Frage auch nochmal sich stellen.
Gibt es weitere Fragen zu den Kabinettsthemen? Das sehe ich nicht. Dann komme ich mal zu dem Treffen im Weimarer Dreieck und Frau Gerhäuser hat eine Frage dazu.
Ja, vielen Dank. Ich muss mich ein bisschen vorbeugen. Ich wüsste gerne, Herr Hebestreit, mit welcher Haltung, mit welchem Ziel der Bundeskanzler in das bilaterale Treffen mit Emmanuel Macron geht.
Ich könnte jetzt den Karlauer machen, dass die meistens sitzen beieinander. Anfangs werden sie stehen, was die Haltung angeht. Grundsätzlich ist es so, eng und vertrauensvoll, auch gerade mit dem französischen Staatspräsidenten zusammenarbeitet. Es gibt, glaube ich, wenn ich das richtig überblicke, keinen anderen Staats- und Regierungschef, den er so regelmäßig und so häufig und so ausführlich trifft wie Emmanuel Macron. Sie haben eine ganze Reihe von bilateralen Themen miteinander zu besprechen, auch mit Blick auf nächste Woche und den Europäischen Rat. Und dann gibt es ja auch noch ein Thema, was das Thema der Unterstützung der Ukraine angeht, in dem es unterschiedliche Nuancen in einer Fachfrage gegeben hat. Ich vermute mal, dass das dort auch kurz zur Sprache kommen wird. Und ansonsten mangelt es den beiden eigentlich selten an Themen. Und gibt ja auch im Nachgang, werden wir sicherlich auch Sie davon unterrichten, was so besprochen worden ist.
Dann Herr Jung und Herr Toffinier dazu.
Herr Hebestreit, können wir dann mit einer Pressekonferenz mit Herrn Macron und Herrn Tusk rechnen?
Ich sprach von einer Pressebegegnung und zwar vor Beginn des Weimarer Dreiecks, was ein bisschen den Zeitabläufen geschuldet ist. Also zunächst wird Emmanuel Macron im Kanzleramt erwartet, dann wird Herr Tusk dazustoßen, dann gibt es die Pressebegegnung und dann gibt es das eigentliche Gespräch im Format des Weimarer Dreiecks.
Wäre ja schön, wenn man nach dem Gespräch, wenn es da vielleicht Ergebnisse gibt, nochmal die Herren befragen könnte. Und
das nehme ich gerne mit als Hinweis und sollte es ein Ergebnis geben, gibt es manchmal sogar schriftliche Ergebnisse, die man Ihnen dann auch noch mitteilen kann, aber ich tue mein Möglichstes.
Und Sie meinten, Ukraine wird thematisiert, Gaza nicht?
Ich habe nicht gesagt, dass Ukraine nicht thematisiert wird.
Nee, Ukraine wird thematisiert, aber der Krieg in Gaza nicht. Korrekt.
Den Gesprächen kann ich jetzt im Moment nicht vorgreifen. Ich habe gesagt, was im Zentrum steht, ob man auch das Thema Gaza, da haben wir ja auch heute gerade vom Verteidigungsministerium, da kommen wir bestimmt gleich noch zu, und dem Auswärtigen Amt, die Unterstützung, das ist ja auch ein deutsch-französisches Projekt, das kann da sicherlich auch nochmal zumindest beim bilateralen Teil eine Rolle spielen, ob das auch in dem Weimarer Format dann angesprochen wird, das vermag ich heute noch nicht vorauszusehen.
Genau, zu Gaza kommen wir auf jeden Fall gleich. Da gibt es eine Reihe an Fragen. Herr Toffinier zuerst. Ja.
Herr Hebestreit, der russische Präsident hat gestern seine Verhandlungsbereitschaft zum Thema Ukraine geäußert. Wird das auch ein Thema sein? Und wie steht die Bundesregierung grundsätzlich zu dieser Verhandlungsbereitschaft?
Ich tue mich schwer, die Worte des russischen Präsidenten an der Stelle ernst zu nehmen, wenn er weiterhin erbarmungslos einen Angriffskrieg auf die Ukraine fortsetzt mit massiven Raketenbeschuss und Ähnlichem. Und insofern haben wir immer gesagt, es ist in Sachen der Ukraine, sich an dieser Stelle zu verhalten, wie sie es für richtig hält und verantwortbar hält. Und der russische Präsident kann jederzeit diesen Krieg sofort beenden, indem er seinen Feldzug abbricht, seine Truppen zurückzieht und an den Verhandlungstisch bittet. Aber Das muss es dann schon geben.
Was sollte Russland konkret tun, um diese Äußerung ernst zu nehmen?
Wie bitte?
Was sollte Russland konkret tun, damit Sie sagen, dass solche Äußerungen ernst genommen werden können? Also wie Sie sagen, ist es Kapitulation, also dass Russland einfach sich zurückziehen sollte und das war's, oder?
Also Kapitulation finde ich, also die Forderung an die Ukraine zu kapitulieren, das gibt es im Augenblick. Nur um das klar zu rücken, ist es so, dass russische Truppen sich auf ukrainischem Gebiet befinden und dort seit mehr als 2 Jahren oder je nachdem, wie sie vorgehen wollen, seit mehr als 10 Jahren einen erbarmungslosen Feldzug führen, der tagtäglich hohe Opferzahlen hervorruft. Und insofern würde ich sagen, in dem Moment, wo man da zu einer friedlicheren Konfliktbeilegung kommen möchte, wäre es sehr gut und angetan, wenn man den Beschuss von ziviler Infrastruktur aufgibt, wenn man nicht weiter auf Territorium, das der Ukraine gehört, vorstößt und ähnliche Dinge unterlässt, um den Worten, so sie denn, Sie haben mich ja gefragt, wann ich das glaubwürdig finde, um diesen Worten eine gewisse Glaubwürdigkeit zu verleihen.
Ich wechsle 2 Reihen weiter nach vorne zu dem Kollegen und Herr Ratsch auch, ja?
Herr Bestreit, nur eine technische Frage. Pressebegegnung, das bedeutet zugelassene Fragen oder nur Statement?
Genau an diesem Spannungsfeld, ich gehe davon aus, dass es auch Fragen geben wird.
Herr Ratz.
Danke, Herr Hebestreit. Können Sie sagen noch was zur Genese des Treffens? Auf wessen Initiative wurde das vereinbart?
Es ist eine gemeinsame Initiative des französischen Staatspräsidenten, des deutschen Bundeskanzlers und des polnischen Ministerpräsidenten. Und ich kann Ihnen soweit sagen, dass Emmanuel Macron und Olaf Scholz in den vergangenen Tagen ausführlich miteinander telefoniert haben und dieses Gespräch bzw. dieses Treffen dann miteinander vereinbart haben.
Können Sie sagen, wann das genau war?
Ich glaube am Sonntag.
Also am Sonntag wurde das Weimarer Dreieck vereinbart für Freitag.
Ja.
So, ich habe eine vorangemeldete.
Wobei, also das muss ich soweit ergänzen, ob schon der Freitag als konkreter Termin oder dass man gesagt hat, in den nächsten Tagen, wann kriegen wir das hin? Aber am Sonntag gab es das Gespräch, das Telefonat mit dem französischen Staatspräsidenten und dem deutschen Bundeskanzler.
Dann Herr von der Burchardt.
Ja, noch eine kurze Frage dazu. Eigentlich sollte ja noch Charles Michel am Freitag kommen. Kommt er immer noch? Kommt er dazu? Kommt er später?
Charles Michel kommt auch und meines Wissens kommt er etwas früher jetzt, weil es nachmittags andere Termine gibt.
So, ich hatte noch eine vorangemeldete Frage zu dem weiten Themenkomplex Russland. Zeigen Sie mir nochmal auf, wer sich dazu vorangemeldet hatte. Ja, Frau Gerhäuser auch. Dann machen wir da weiter, weil Putin jetzt gerade schon Thema war.
Dankeschön. Also ich habe eine Frage dazu, wie welcher Satz aus Berlin kommt, vor dem Hintergrund, dass in Litauen der Nawalny-Vertraute Volkov angegriffen wurde und der litauische Präsident Nauseda gesagt hat, wörtlich, no one is afraid of you here, in Richtung von Putin. Also niemand hat Angst vor Ihnen. Wie viel Angst hat die Bundesregierung vor Putin?
Das ist jetzt eine sehr psychologisierende Frage, die möchte ich so beantworten. Auch hier hat niemand Angst vor dem russischen Präsidenten.
So, dann rufe ich mal den Herr Jung dazu.
Na, indirekt zu Russland und Ukraine, weil der Papst Thema war. Hier bestreitet der Papst, hatte ja den Kanzler vor 11 Tagen empfangen. War denn die Friedensbemühungen des Papstes oder dessen Aussagen, die Sie ja kritisiert hatten, schon damals Thema? Das Interview, was jetzt ja kritisiert wird, hat der Papst ja im Februar gegeben. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass der Papst das Herrn Scholz mit auf den Weg gegeben hat und hat der Scholz dann den Papst dafür kritisiert?
Also ich wurde am Montag ja dazu schon befragt und habe, glaube ich, zu dem Teil Ihrer Frage geantwortet, dass es ein Vier-Augen-Gespräch war. Da war ich auch nicht vorhanden und präsent, könnte das also nicht bestätigen oder dementieren. Und auch aus solchen vertraulichen Gesprächen berichten wir nicht. Die Haltung des Bundeskanzlers an dieser Stelle ist klar. Und in den Teilen, in denen ich dabei war, hat das keine Rolle gespielt.
So, ich rufe jetzt mal den Themenkomplex Gaza auf und sage einfach aus Erfahrung schon mal vorweg, es gibt viele weitere Themenkomplexe, einfach weil wir sehr häufig sehr ausufernd über Gaza sprechen und man nicht selten auch redundant. Also vielleicht halten Sie das einfach im Hinterkopf, dass alle Themenkomplexe auch danach noch Zeit haben. Und ich beginne mal bei Herrn Warwick.
Herr Hebestreit, neben den USA ist jetzt auch Deutschland gezwungen, als mutmaßlich enger Partner von Israel humanitäre Hilfe via Luftabwurf den Palästinensern zukommen zu lassen. Da würde mich generell interessieren, steht denn Kanzler Scholz, wäre nett, wenn Sie mich auch angucken, aber steht Kanzler Scholz denn immer noch zu seiner Aussage von Ende Oktober 2023, dass er keinerlei Zweifel daran hegt, dass Israel bei seinem militärischen Vorgehen im Gazastreifen sich vollumfänglich an das Völkerrecht hält?
Herr Warwick, ich habe so Sie nicht angeguckt, weil ich sehr genau zugehört habe und all die Unterstellungen, die Sie in Ihre Fragen zu packen versuchen, dass mir da keine entgeht. Also Bundesregierung, die Bundesrepublik Deutschland steht eng an der Seite Israels. Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson und da gibt es auch keine Veränderung der Haltung. Sie haben auch mitgekriegt, dass wir auch von dieser Stelle und verschiedentlich auch von anderen Stellen, auch der Bundeskanzler, an die israelische Regierung appelliert hat, die humanitäre Situation in Gaza deutlich zu verbessern. Er hat auch dazu aufgerufen, dass es keine Bodenoffensive auf Rafah geben soll. Er hat auch den Zugang humanitärer Hilfe über verschiedene Grenzübergänge angemahnt. Und nicht nur öffentlich, sondern auch in den Gesprächen mit unseren israelischen Gesprächspartnern immer wieder deutlich gemacht. Wir sehen, dass die Situation in Gaza immer schlimmer wird und haben uns jetzt entschieden, mit unseren Freundinnen und Freunden, auch mit der jordanischen Regierung zusammen, zu diesem bestenfalls zweitbesten Mittel zu greifen, weil solche Hilfslieferungen, ob sie nun über den Seeweg erfolgen oder über die Luft, sind weder zielgerichtet noch können sie in dem Maße die Betroffenen erreichen. Und deswegen bleibt unser Plädoyer, bleibt unsere Aufforderung dabei, dass Israel es ermöglicht, dass mehr substanzielle humanitäre Hilfe nach Gaza kommt. Gleichzeitig bleibt unser Aufruf an die Hamas, die noch mehr als 100 verbliebenen Geiseln, die seit über 5 Monaten dort in Geiselhaft genommen sind, endlich freizugeben, um damit auch den Weg freizumachen für eine Waffenpause, die dringend benötigt wird.
Nachfrage dazu?
Ja, meine Frage war allerdings, ob angesichts der Ereignisse der letzten Wochen und Monate, wir sind mittlerweile laut UN-Angaben bei 13.000 getöteten Kindern, 9.000 getöteten Frauen, 125 getöteten Journalisten, die eigentlich auch einen besonderen völkerrechtlichen Schutz unterliegen, 2 Dutzend Kinder, die ebenfalls laut UN-Angaben einen Hungertod gestorben sind mittlerweile, ob vor diesem Hintergrund der Kanzler weiterhin bei seiner Einschätzung bleibt, dass sich Israel vollumfänglich an das Völkerrecht hält bei seinem Vorgehen im Gazastreifen. Ihre Antwort hat sich mir da noch nicht vollumfänglich erschlossen
diesbezüglich. Der Kanzler hat gesagt, er sei überzeugt, dass sich Israel an das Völkerrecht hält und daraus gibt es keine veränderte Position.
Dann Herr Jung.
Herr Fischer, können Sie was sagen zu den deutschen Geiseln in Gaza? Also die Geiseln der Hamas, wie viel sind das? Nach meinem Schätzen sind das 16. Können Sie das bestätigen?
Bei den von der Hamas nach Gaza verschleppten Deutschen, wir gehen von einer in der Tat niedrigen zweistelligen Zahl von deutschen Staatsangehörigen aus, die immer noch in den Händen der Hamas sind. Und deshalb unterstützen wir auch die Gespräche über eine Waffenpause, darüber, dass mehr humanitäre Hilfe nach Gaza kommt und vor allen Dingen, dass die Geiseln endlich freikommen, die in den letzten Monaten auch in den Kellern der Hamas Unerträgliches durchgemacht haben.
Können Sie die Zahl 16, die ich genannt hatte, bestätigen oder dementieren? Und wie viel von denen deutschen Geiseln sind seit dem 7. Oktober eingebürgert worden?
Also das eine ist, ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe, eine niedrige zweistellige Zahl. Und was sozusagen die Fragen von Einbürgerungen und anderen Dingen angeht, würde ich darauf verweisen, dass das Dinge sind, die die Personen selbst betreffen und über die diese, wenn sie es denn können, bzw. ihre Familien selbst Auskunft geben müssten.
Auch wenn Sie Ihre Frage schon vorangemeldet hatten, würde ich bitte noch mal um Handzeichen bitten, derjenigen, die dazu fragen wollten. Dann mache ich mal bei Frau Seidern hier vorne weiter.
Ja, herzlichen Dank. Wir wollten fragen, ob für den Einsatz
für den Boris Pistorius ja jetzt anscheinend grünes Licht gegeben hat, ob Sie da sehen, dass es ein paar Parlamentsvorbehalt gibt, also dass es eine Mandatierung durch den Bundestag bedarf. Und nochmal die völkerrechtliche Frage, es ging schon so ein bisschen in die Richtung, aber wird durch die Bundesregierung die völkerrechtliche Verpflichtung anerkannt, dass Israel eigentlich die Zivilisten, die Menschen im Gazastreifen versorgen müsste? Und gibt es dort eben andere Möglichkeiten, um auf die Regierung einzuwirken, sich dieser Verpflichtung auch anzunehmen?
Dann fange ich mal mit der Mandatierung an. Gerne nehme ich die Frage auf und weise nochmal auf die eindeutigen Bestimmungen dazu hin. Das Parlament ist dann gefragt, wenn die Bundeswehr einen Auftrag erhält, der nur mit Waffengewalt im eventuellen Fall durchzusetzen ist. Und dafür ist dann auf jeden Fall ein Mandat des Bundestages erforderlich. Das ist hier nicht der Fall. Es handelt sich um einen humanitären Hilfsfall, sozusagen eine Amtshilfe, auch auf Anfrage des Auswärtigen Amtes in Absprache mit unseren Partnern. Und wir informieren natürlich das Parlament, aber eine Zustimmung dort ist nicht erforderlich. Und es gibt noch einen Sonderfall, da habe ich mich auch erkundigt. Wenn man bestimmte Mindestflughöhen über einem fremden Staatsgebiet unterschreitet, ist auch eine Zustimmung des Bundestags erforderlich. Aber das ist in diesem Fall nicht so. Wir halten alle Bestimmungen ein und deswegen ist das nicht mitbestimmungspflichtig für das Parlament.
Wir haben ja, ich habe ja an dieser Stelle jetzt schon mehrfach auch darauf verwiesen, unsere Mahnung an Israel, sich an das humanitäre Völkerrecht zu halten. Und da sind alle Aspekte, die es dazu zu beachten gilt, auch eingeschlossen.
Nachfrage? Das heißt aber, es wird nicht mit anderen Mitteln weiter eingewirkt. Es bleibt bei dieser verbalen Ermahnung.
Wir nicht nur von dieser Stelle, wir sprechen auch direkt mit unseren israelischen Freundinnen und Freunden. Die Außenministerin war mindestens viermal, vielleicht auch schon häufiger in der Region, hat dort vor Ort gesprochen. Der Bundeskanzler steht im regelmäßigen Kontakt mit dem israelischen Ministerpräsidenten, mit anderen Teilen des Kriegskabinetts und auch mit dem israelischen Präsidenten. Und das sind all unsere Gesprächspartner, mit denen wir das auch bewegen.
Wenn ich ergänzen darf, die Außenministerin war, glaube ich, fünfmal in der Region oder in Israel mittlerweile seit dem 7. Oktober. Und zu Ihrer Frage, Israel darf die Lieferung von humanitärer Hilfe in Gaza nicht willkürlich behindern, sondern ist im Rahmen des Völkerrechts tatsächlich dazu verpflichtet, die Versorgung der Zivilbevölkerung zu ermöglichen. Und das ist ja das, was wir hier von dieser Stelle aus auch schon häufig gesagt haben, was die Außenministerin eingefordert hat und auch sehr klar gemacht hat, dass die israelische Armee nach dem Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung in weiten Teilen des Gazastreifens sicherstellen muss, dass die Verteilung von humanitärer Hilfe gelingen kann. Und wir haben Israel mehrfach von dieser Stelle aus, aber auch die Außenministerin in Pressekonferenzen, aber natürlich auch in ihren Gesprächen. Sie war ja zuletzt vor etwas über zwei Wochen in Israel und hat dort unter anderem mit dem israelischen Ministerpräsidenten, dem Außenminister, gesprochen und nochmal deutlich gemacht, dass es wie wichtig es ist, dass Israel mehr humanitäre Hilfe zulässt und es ein funktionierendes System zur Koordinierung und der humanitären Hilfe vor Ort gibt und auch der Sicherheit der humanitären Helfer vor Ort. Und daran arbeiten wir weiter.
Herr Jessen und dann Herr Tufinier.
Ja, Frage geht an Herrn Kollatz. Trifft es zu, dass für Lastenabwürfe mit der C-130 eine spezielle Zertifizierung nötig ist, über die die Bundeswehrsoldaten aber noch gar nicht verfügen? Sie deswegen, wenn man es bürokratisch sieht, gar nicht an der Mission teilnehmen dürften?
Ich sehe, Sie sind schon gut vorinformiert und möchte Ihre Recherche dahingehend anreichern, dass zum einen ich bestätige, dass für das Lastenabsetzsystem noch keine deutsche Zertifizierung vorliegt. Aber das möchte ich ergänzen um den Faktor, dass es sich ja um Flugzeuge aus einer deutsch-französischen Einheit, einer Staffel in Evreux handelt. Die Franzosen haben sehr wohl schon Erfahrungen, sowohl mit der Technik als auch mit dem Verfahren an sich. Und wir freuen uns, dass wir davon profitieren können. Und zum anderen kann der Inspekteur der Luftwaffe auf Basis der vorliegenden Fakten und Kenntnisse, auch ohne dass ein formelles Prüfverfahren bereits abgeschlossen ist, eben die Erkenntnisse zusammenfügen und eine Ausnahmegenehmigung erteilen. Das ist der Fall und das kann sein, dass das auch so gezogen wird.
Mhm. Dann würde ich die Vorinformation oder eine Vorinformation gerne an Herrn Fischer auch weitergeben. Schweden hat ja vor einigen Tagen Zahlungen an UNRWA wieder aufgenommen wegen der katastrophalen humanitären Situation. Erwägt die Bundesregierung dies ebenfalls wieder zu tun?
Naja, wir haben ja unsere Unterstützung für UNRWA temporär ausgesetzt aufgrund der wirklich schwerwiegenden Vorwürfe gegen einzelne Mitarbeiter der Organisation, nämlich dass sie sich an den Terroranschlägen der Hamas am 7. Oktober gegen Israel beteiligt haben. Unsere Forderung ist, dass diese Vorwürfe gegen UNRWA schnell und umfassend aufgeklärt werden. Und wir werden über die Zukunft unserer Unterstützung für UNRWA in Gaza im Lichte des Fortgangs dieser Prüf- und Untersuchungsprozesse sowie von den konkreten und sichtbaren Schritten, die die UNRWA unternimmt, um dann diese Prüfergebnisse umzusetzen, abhängig machen.
Dann Herr Toffinier.
Aber und auch das vielleicht noch, wir setzen natürlich unsere humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen fort. Wir haben sie ja vor kurzem noch einmal um 20 Millionen Euro erhöht. Und diese Mittel kommen anderen Organisationen wie dem World Food Program oder dem Norwegian Refugee Council zugute.
Herr Toffinier, bitte.
Zwei Fragen zum Thema Gaza. Herr Fischer, der EU-Außenbeauftragte hat Israel beschuldigt, dass das Hungern der palästinensischen Zivilbevölkerung als eine Waffe einsetzt. Und eine zweite Frage, Sie haben die Hilfsleistungen angesprochen. Wird es auch weiterhin Waffenlieferungen in Israel geben? Das heißt, auf der einen Seite versucht Deutschland, das Leben Palästinenser zu retten, aber auf der anderen Seite werden auch deutsche Waffen eingesetzt, um Palästinenser zu töten. Wie erklären Sie sich diesen zynischen Widerspruch?
Wir nehmen die Äußerungen des Hohen Beauftragten zur Kenntnis. Klar ist, Hunger darf niemals als Waffe eingesetzt werden. Und Sie kennen unsere Forderungen, die wir immer wieder auch erheben, nämlich dass mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommen muss. Dabei bleiben wir, das sehen wir auch so. Und haben, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, Israel aufgefordert, mehr zu tun, eine sichere Versorgung der Zivilbevölkerung in Gaza zu ermöglichen, insbesondere mehr Grenzübergänge auch zu öffnen und die strikten Kontrollen und Vorgänge auf das Nötigste zu beschränken. Wir sind ja mit einer Situation konfrontiert, wo immer noch zu wenig Hilfsgüter nach Gaza reinkommen. Wir gehen davon aus, als internationale Gemeinschaft, dass ungefähr 500 Lastwagenladungen pro Tag notwendig sind. Diese Menge erreichen wir derzeit bei weitem nicht. Und es hat eben auch Israel in der Hand, mehr humanitäre Hilfe reinzulassen durch die Öffnung neuer Grenzübergänge und durch sozusagen schnellere und Kontrollen der Güter, die reinkommen. Und in der Tat hat es jetzt sozusagen erstmals ein, wie Israel es nennt, Pilotprojekt gegeben, um Hilfe nach Nordgaza zu bringen gestern. Das war sicher ein wichtiger Schritt und wir hoffen doch sehr, dass auch diese neue Route jetzt intensiver und häufiger genutzt wird. Denn es ist ja so, wie Steffen Hebestreit gerade ausgeführt hat, dass das, was wir versuchen, über den Seekorridor aufzubauen oder über den Abwurf von Hilfsgütern, an dem wir uns ja schon länger beteiligen, also das Auswärtige Amt hat ja zum Beispiel Abwürfe des World Food Programs finanziert und unterstützt die jordanische Luftwaffe bei ihren Abwürfen, dass das am Ende nur die zweitbeste Lösung ist oder wie ich in der letzten Regierungspressekonferenz gesagt habe, letztlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Dann bin ich bei Herrn Rath. Nachfrage.
Herr Fischer, der Vorwurf ist ja schon sehr erheblich. Das wäre ja ein Kriegsverbrechen. Nochmal meine Frage. Stimmen Sie den Äußerungen von Herrn Borrell zu?
Ich habe mich dazu gerade schon geäußert.
Dann Herr Ratz und Frau Hübscher, Sie hatten sich auch zu diesem Thema gemeldet. Genau, dann komme ich dann zu Ihnen.
Ja, vielen Dank, Herr Kollatz. Der Minister Pistorius hat heute Morgen erklärt, der Einsatz sei nicht ungefährlich. Können Sie nochmal beschreiben, worin die Gefahren liegen und vielleicht auch sagen, wie sicher der Luftraum dort ist? Vielleicht auch Herr Fischer dazu. Danke.
Ich glaube, der Minister bezog sich im Wesentlichen auf die technischen Gefahren des Einsatzes. Also es ist ja so, dass da im Flug ein Flugzeugrumpf geöffnet wird und sich hinten schwere Lasten dann rausbewegen. Wir haben ja auch am Wochenende verfolgt, dass das zu schweren Schäden unten führen kann, wenn das am falschen Ort einschlägt. Und auf diese Gefahren möchte er hinweisen. Es liegen mir derzeit keine Anzeichen vor und keine Lagebewertungen, die sagen, dass sich die Flugzeugbesatzung selbst einer militärischen Gefahr ausgesetzt sieht.
Darf ich noch nachfragen, wo sind denn die Abwürfe geplant? An der Küste oder über Land?
Über einem möglichst sicheren Gebiet.
Dann Frau Hübscher, Herr Jung und Herr Warwick, und dann würde ich thematisch gerne weitermachen. Frau Hübscher.
Ja, Christiane Hübscher für das ZDF. Eine Frage an das AA. Herr Fischer, immer mehr Palästinenser in Gaza versuchen ja auch auf illegalem Wege über Schleuser zum Beispiel auszureisen. Ist Ihnen dieses Problem bekannt und plant das Auswärtige Amt auf nationaler Ebene oder vielleicht auch als Teil einer europäischen Initiative angesichts der Notlage der Palästinenser in Gaza Flüchtlinge von dort aufzunehmen?
Ja, dass es sozusagen Schleusungsaktivitäten gibt, das kann ich Ihnen nicht bestätigen, aber das ist möglicherweise auch nicht völlig von der Hand zu weisen. Aber mir liegen dazu keine konkreten Informationen vor. Was wir ja getan haben, ist unsere Ortskräfte und deutsche Staatsangehörige, soweit das möglich war, aus dem Gazastreifen herauszuholen. Das ist das, woran wir uns beteiligen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es auf palästinensischer Seite nicht den Wunsch gibt, dass es zu großen Flüchtlingsströmen aus Gaza herauskommt, weil dort eben das Trauma der Nakba, der Vertreibung mitschwingt. Von daher sozusagen ist das, glaube ich, eine wichtige Antwort auf Ihre Frage.
Nachfrage, wenn ich darf. Also das heißt, es gibt auch im Moment keinerlei Überlegungen oder Bemühungen des Auswärtigen Amtes, solchen Flüchtlingen bei der Ausreise in irgendeiner Form behilflich zu sein.
Wir unterstützen diejenigen bei der Ausreise, bei denen es einen Bezug zu Deutschland gibt, also zum Beispiel diejenigen, die einen Aufenthaltstitel für Deutschland haben, die für deutsche Organisationen, die deutsche Botschaft gearbeitet haben.
Dann Herr Jung. Dann hat die letzte Frage zu diesem Themenkomplex Herr Warwick.
Herr Fischer, ich hatte Anfang Februar, am 7. Februar, glaube ich, war es, Ihre Kollegin gefragt, ob die entsprechende Verbalnote aus Nicaragua schon ihren Weg ins Auswärtige Amt gefunden hat. Mittlerweile hat Nicaragua ja auch offizielle Schritte eingeleitet gegenüber dem IGH und wirft Deutschland einen Bruch der Genozidkonvention unter anderem vor. Aber ganz kurz, ist diese Verbalnote mit der entsprechenden Aufforderung an Deutschland, die Waffenlieferungen an Israel zu unterlassen, mittlerweile angekommen?
Wie Sie wissen, hat Nicaragua vor dem Internationalen Gerichtshof ein Verfahren angestrengt, das wir für haltlos halten und uns sozusagen auch unsere Argumente darlegen werden. Und wir sind überzeugt, dass die auch Widerhall finden werden. Und in diesem Zusammenhang hat Nicaragua in der Tat einige Zeit nach der Bundespressekonferenz, in der Sie die Kollegin gefragt haben, uns auch eine Verbalnote übermittelt. Warum das so lange gedauert hat auf nicaraguanischer Seite, das hat sich uns nicht so recht erschlossen, weil Nicaragua ja bereits per Pressemitteilung angekündigt hatte, uns die Verbalnote zu übermitteln. Und dann passierte einfach Tage und Wochen lang nichts. Aber zu guter Letzt ist diese Verbalnote dann doch eingetroffen.
Okay. Noch eine Verständnisfrage. Ich denke, das geht auch ans AA und unter Umständen ans BMJ. Der Alex Springer-Konzern unterhält das in Israel das größte kommerzielle Kleinanzeigenportal Ja2, in dem werden zu tausenden Wohnungen, Häuser in dem völkerrechtswidrig besetzten Westbank angeboten. Da würde mich interessieren, wie die rechtliche Handhabung in Deutschland ist, wenn ein deutsches Unternehmen Geld macht mit der Vermarktung von Häusern und Wohnungen, die sozusagen zumindest völkerrechtlich als illegal gelten.
Ich glaube, zu sozusagen Rechtsfragen und Fragen des Unternehmensrechts in der Tat müssten Sie die Kollegen aus den anderen Ressorts fragen.
Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie eine Auskunft zur Rechtslage erbitten?
Ich wollte eine Frage, wie das ist, dass ein deutsches Unternehmen, also der Alex Springer SE, dass die sozusagen Geld machen mit der Vermarktung von als völkerrechtlich illegal geltenden Wohnungen.
Also ich glaube, wir können das abkürzen. Also wenn Sie eine Auskunft zur Rechtslage erbitten, dann können Sie einen Anwalt beauftragen, der kann Ihnen die geben.
So, vielleicht dazu. Axel Springer heißt dieser Laden und wir nachfragen sollten eigentlich dazu dienen, eine Frage zu konkretisieren und nicht einen komplett neuen Themenkomplex aufzumachen. Aber das machen wir jetzt, einen neuen Themenkomplex auf, und ich wechsle zum BMG mit einer Frage, vermutlich von Frau Hübscher. Sagen Sie mir nochmal, das war von Ihnen auch, oder? Genau, Cannabis. Da geht's weiter. Mit diesem Mikro.
Genau. Herr Haverland, das Cannabisgesetz könnte ja jetzt womöglich in den Vermittlungsausschuss geschickt werden. Was passiert denn dann? Ist es dann nicht eigentlich tot? Wie wahrscheinlich ist es, dass es überhaupt noch kommt?
Also wir setzen uns weiter dafür ein, dass das Cannabisgesetz am 22. März den Bundesrat passiert. Die Haltung des Ministers hat sich da jetzt auch nicht geändert. Er ist weiterhin zuversichtlich, dass das passieren wird. Und von daher sprechen wir hier nicht über hypothetische Fragen.
Nachfrage? Das Gesetz würde in seiner jetzigen Form zum erheblichen Zusatzaufwand bei den Staatsanwaltschaften führen, weil quasi händisch jedes einzelne Verfahren geprüft werden müsste. Wie wollen Sie diesen Mehraufwand verhindern?
Also zunächst einmal, wir nehmen die Einwände der Länder ernst und versuchen, diese erstmal im Gespräch zu entkräften. Passiert auch derzeit. Die Zahl der komplexen Verfahren, die kurzfristig gesichtet werden müssten, ist aber aus unserer Sicht deutlich geringer als von den Ländern angegeben. Nach unseren Schätzungen sind es maximal 7.500 bundesweit. Da geht es um komplexe Fälle, in denen Straffällige wegen mehrerer Delikte inhaftiert wurden. Und jetzt muss geklärt werden, wie sich eine Amnestie in meinem Bereich auf das Gesamturteil dann auswirkt. Aber über diesen Fall sprechen wir aus unserer Sicht.
Dann wurde mir eine Frage zu AfD-Mitarbeitern bzw. Mitarbeitern der AfD-Fraktion. Das war Herr Gugemos, richtig? Ja, dann machen wir da weiter.
An den Hebestreit, Sie haben wahrscheinlich die BR-Recherchen gesehen, 100, also laut BR über 100 Mitarbeiter der AfD-Bundestagsfraktion, die in Organisationen Mitglied sind, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Jetzt kommt ja aus dem Bundestagspräsidium schon Stimmen, dass man bei dem Gesetz nachschärfen muss. Nun ist mir klar, das ist Parlament und nicht Bundesregierung, aber der Kanzler ist ja auch Bundestagsabgeordneter, also hält er es auch für richtig, dass man als Abgeordneter, dass man da die Regeln verschärfen sollte.
Das ist so ein bisschen jetzt heikel, weil er natürlich zwar ein Bundestagsabgeordneter ist, aber dann auch als Kanzler immer gesprochen wird und Sie würden dann ja nicht reinschreiben, der Bundestagsabgeordnete Olaf Scholz. Und grundsätzlich ist es so, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus etwas ist, was die gesamte Bundesregierung und ich hoffe auch weite Teile des deutschen Parlaments umtreibt. Und insoweit sind die getroffenen Maßnahmen nach den Recherchen, die der Bayerische Rundfunk jetzt publik gemacht hat, nachvollziehbar. Aber der Bundeskanzler wird sich an der Stelle vornehm zurückhalten, das zu bewerten.
Herr Kall ergänzt?
Also kann ich zumindest anbieten. Sie haben ja wahrscheinlich gesehen, wie sich die Innenministerin gestern geäußert hat und auch auf die Gewaltenteilung hingewiesen hat. Gesagt hat, der Bundestag kann seine eigenen Regeln überprüfen und Verschärfungen diskutieren. Genau diese Diskussionen finden ja auch statt. Da hält sich die Regierung wegen der Gewaltenteilung heraus. Aber natürlich muss eine wehrhafte Demokratie alle Instrumente nutzen, um sich vor ihren Feinden zu schützen und müssen sagen, die Arme dieser rechtsextremistischen Netzwerke bis in den Bundestag hinein weiterhin genauestens geprüft und beobachtet werden.
Dann machen wir thematisch weiter. Ich komme nochmal auf das BMVG zurück, Themenkomplex Taurus. Das war Frau Seiland, genau.
Ja, vielen Dank. Ich muss ein bisschen gucken, was mir der Kollege aufgeschrieben hat. Ich konnte es mir nicht merken, Entschuldigung. Es geht darum, dass ja offenbar der Taurus einsatzbereit gemacht wird und ob damit verknüpft wird, dass er dann tragfähig wird für den Eurofighter.
Also, dass der bereit gemacht werden muss für den Eurofighter, ist jetzt nicht der Gegenstand der Berichterstattung, die ich gelesen habe. Da geht es darum, dass diese Munitionssorte, und Taurus ist nun mal eine Munitionssorte, ja gelagert wird und in regelmäßigen Abständen jede Munition, die gelagert wird, eben auf technische Einsatzbarkeit überprüft wird. Je nach Lagerungszustand befindet die sich auch in unterschiedlichen Einsatzbereitschaftslagen. Wir wissen ja auch, dass der Taurus in einer gewissen Anzahl eben einsatzbereit ist und in einer anderen Anzahl eben bereit gehalten wird für den Einsatz, aber noch vorbereitet werden müsste. Und diese regulären, regelmäßig stattfindenden Überprüfungen und Upgrades, die dann natürlich auch erforderlich sind, gelten für jedes System. Nun ist das ja ein Flugkörper, der eben Drucksysteme, Antriebssysteme, Steuerungssysteme, Software enthält und all dies bedarf der ständigen Wartung, Pflege und eben auch Upgrades. Und das geschieht auch im Moment mit dem Taurus.
Das heißt, es ist eher ein regulärer Prozess, der jetzt nicht auf irgendwelche Ringtausche und sonstigen Verfügbarmachungen hinauslaufen würde.
Genau, das ist etwas, was mit jeder Munitionssorte und mit jedem eingelagerten Gegenstand bei der Bundeswehr geschieht.
Dann komme ich nochmal zu Herrn Warwick. Sie setzen nochmal ein Thema.
Ja, Herr Hebestreit, ich war geradezu geschockt, als ich nachlesen musste im Protokoll vom Montag, wie Sie mit dem armen russischen Kollegen von der Deutschen Welle umgegangen sind. Den haben Sie ja behandelt, als würde er für die Nachdenkseiten fragen. In dem Kontext hätte ich noch eine Verständnisfrage. Sie sprachen davon, wir sind in diesem Raum heute ja unter uns, aber ab und an sind auch noch andere hier im Raum. Anschließend rieten Sie den Journalisten noch entsprechend vorsichtiger zu formulieren. Da würde mich interessieren, auf wen bezogen Sie sich denn konkret mit wir sind unter uns und wer sind Ihrem Verständnis nach diejenigen, die an diesem Tag nicht in der BPK waren?
Ach, Herr Warwick, ich glaube, alle, die im Raum waren, haben das genau verstanden. Und wenn russische Narrative in diesem Raum unterbreitet werden, in der Phase dann irgendwie weiter zu verbreiten über das Internet, dann ist das eine Phase, die muss man in einer freiheitlichen Demokratie aushalten. Man muss sie aber nicht befördern. Und das sehen Sie sicherlich ganz genauso, wie wir alle auch.
Wie wir alle auch. Dann will ich doch noch die Frage damals von dem Deutsche Wellenkollegen aufgreifen. Die entsprechende ukrainische bzw. internationale Legion oder die ukrainische Fremdenlegion untersteht zu einem Teil dem militärischen Oberkommando und zum anderen dem Kommando des ukrainischen Geheimdienstes. Da würde mich interessieren, können Sie denn vollumfänglich ausschließen, dass tatsächlich keine deutschen Steuergelder in die Finanzierung ausländischer Söldner in der Ukraine geflossen sind?
Es werden keine deutschen Steuergelder in die Finanzierung ausländischer Söldner geleckt.
Dann hatte Herr Jessen eine Frage zum Anti-Muslim-Bericht.
Ja, die Frage geht ans Innenressort. Das Innenministerium hat den Bericht des unabhängigen Expertengremiums Muslimfeindlichkeit in der Weise zurückgezogen, dass sie ihn nicht weiter verbreitet. Das folgt einem Gerichtsurteil. Letztlich geht es wesentlich darum, dass sich ein oder zwei Personen mit ein oder zwei Sätzen in diesem Bericht diskriminiert fühlen oder fühlten. Ist denn ein Zurückziehen dieses Berichts wirklich die einzige mögliche Form, darauf zu reagieren?
Herr Jessen, dazu kann ich gerne was sagen. Also erstmal, der Abschlussbericht des unabhängigen Expertenkreises Muslimfeindlichkeit, sozusagen in vollständiger Wissenschaftsfreiheit entstanden, wie der Name schon sagt, von einem unabhängigen Expertenkreis und insofern auch von diesem inhaltlich vollkommen erstellt worden. Nichtsdestotrotz hat das BMI diesen Bericht veröffentlicht und trägt insofern auch eine Verantwortung für diese Veröffentlichung. Uns ist dann in einem Rechtsstreit vor dem OVG Berlin-Brandenburg eine bestimmte Passage in diesem Bericht untersagt worden, der von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dort aufgeschrieben wurde. Daraufhin haben wir diesen Bericht von der Website genommen und jetzt ist es so, dass der Bericht den Vorgaben des Oberverwaltungsgerichts entsprechend in Kürze erneut veröffentlicht werden soll.
Ah, okay. Das heißt, Sie werden ihn wieder veröffentlichen, vermutlich dann um die inkriminierte Passage gekürzt. Verstehe ich das richtig?
In einer Form, wie sie dem Beschluss des Gerichts entspricht.
Danke.
Herr Jung, dazu?
Dieser Bericht hatte ja auch Handlungsaufforderungen und Vorschläge ans BMI. Und die Bundesregierung hat das BMI bisher irgendwas davon umgesetzt, um die grassierende Muslimfeindlichkeit im Land entgegenzutreten?
Selbstverständlich treten wir und die Sicherheitsbehörden jeden Tag Muslimfeindlichkeit entgegen. Das betrifft Angriffe auf Moscheen, das betrifft Angriffe auf Musliminnen und Muslime in unserem Land. Und dafür gibt es eine ganze Vielzahl an sowohl repressiven Maßnahmen, was Strafverfolgung angeht, was Einsatz gegen antimuslimische Hasskriminalität angeht, aber auch viele präventive Maßnahmen. Sehr viele davon setzen wir im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz um. Und da finden Sie auch die entsprechenden Veröffentlichungen von uns, die es auch begleitend zu diesem Abschlussbericht des unabhängigen Expertenkreises gab, wo wir genau gesagt haben, das und das und das machen wir gegen Muslimfeindlichkeit, weil Sie völlig recht haben, dass das ein Problem ist, dem wir als Rechtsstaat auch jeden Tag begegnen müssen.
Aber das war jetzt nicht meine Frage. Ich hatte gefragt, die Vorschläge der Kommission.
Ja, wie gesagt, also wir haben diesen Bericht ja veröffentlicht und
da haben Sie bisher, dazu auch gesagt. Sie haben bisher nichts, darf ich kurz ausreden? Sie haben bisher nichts davon meines Wissens nach umgesetzt, also deren Vorschläge. Ich meine, ein prominenter Vorschlag war ja, dass es einen Bundesbeauftragten geben soll.
Also meines Wissens begegnen wir dem Problem nicht durch immer neue Beauftragte, von denen es ja auch eine ganze Reihe gibt, sondern dadurch, dass vor allen Dingen die Sicherheitsbehörden sensibel sind und antimuslimische Straftaten sehr intensiv verfolgen, Betroffene schützen, wir gegen antimuslimische Hasskriminalität vorgehen. Und das, wie gesagt, tun wir jeden Tag. Und begleitend zu dem Bericht finden Sie auch die entsprechenden Maßnahmen. Und was wir dazu gesagt haben, das ist auch nach wie vor online.
Ich habe mir jetzt noch eine Frage an das AA aufgeschrieben, die nicht genauer spezifiziert ist. Fühlt sich da jemand angesprochen? Ich glaube, Sie waren es auch.
Nee, es ging nochmal um Gaza. Sie haben einiges schon gesagt, Herr Fischer, aber Sie bezeichnen das ja jetzt immer als Tropfen auf den heißen Stein, was ja im Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, diese ganze Aktion mit dem Absetzen auch letztendlich auf Ihren Wunsch mit hingeschieht. Ich wüsste gerne noch besser, wie groß oder klein ist dieser Stein? Was genau, also wir lesen, es können 18 Tonnen sein oder so, aber ich wüsste gerne, was kommt da den Menschen in Gaza dann im besten Fall zugute?
Um mal so anzufangen, jedes Hilfspaket hilft und jedes Hilfspaket trägt dazu bei, die Lage in Gaza ein ganz, ganz klein wenig weniger katastrophal zu gestalten. Wenn es um die Mengen geht, was die Flugzeuge angeht, kann Kollege Kollatz wahrscheinlich besser Auskunft geben als ich, aber zum Beispiel was das Schiff der Organisation, das Hilfsschiff angeht, was jetzt auf dem Weg nach Gaza ist, das hat ungefähr 200 Tonnen Hilfsgüter geladen und das sind nur wenige sozusagen LKWs. Und wenn man sich vorstellt, was man mit LKWs reinbringen kann, dann ist es halt einfach deutlich, deutlich mehr. Und ähnlich gilt es letztlich auch für Flugzeuge. Ich würde gerne, wenn ich darf, noch ganz kurz nochmal auf die ZDF-Kollegin reagieren zur Frage der sozusagen, wie wir Menschen unterstützen, aus dem Gazastreifen zu kommen. Also neben den Deutschen, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, haben wir ja auch dazu beigetragen und unterstützt, die Kinder des SOS-Kinderdorfs zu evakuieren, was Sie ja möglicherweise gestern auch verfolgt haben können. Das waren eine Bitte des von SOS-Kinderdörfer weltweit, die sich mit dieser Bitte Mitte November an die Außenministerin gewandt haben. Und seitdem haben wir daran mit den palästinensischen Behörden und den israelischen und den ägyptischen Behörden gearbeitet, um zu gewährleisten, dass die Kinder und ihre Betreuer und Betreuerinnen vom Gazastreifen ins Westjordanland reisen können, nach Bethlehem, wo sie gestern angekommen sind, was uns sehr froh und erleichtert hat. Gleichzeitig ist aber so, dass sie möglicherweise die Debatte verfolgt haben in Israel, die es dazu gab, und auch unter der palästinensischen Bevölkerung. Und da gibt es dann halt tatsächlich immer die Sorge dafür, dass es zu einer Vertreibung von Palästinenserinnen und Palästinensern aus Gaza kommen kann. Und deshalb haben wir auch immer sehr deutlich gemacht, dass es sich hierbei nur um eine temporäre Evakuierung handelt, dass die Kinder und auch das SOS-Kinderdorf nach Gaza zurückkehren, wenn sich die Lage in ihrer Heimat verbessert hat. Also das einfach nochmal zur Einordnung auch der Diskussion um Evakuierungen und Ausreisen aus dem Gazastreifen.
So, ich habe den Versuch unternommen, diesen Themenkomplex in einem Aufwasch abzuarbeiten. Deswegen würde ich, Herr Jung, wenn noch Zeit bleibt, Sie dann nochmal dran nehmen, aber jetzt erstmal bei Herrn Dotz weitermachen.
Vielleicht noch technische Details? Oder? Ja. Waren ja gefragt. Also gerne, Sie haben das ja schon richtig erwähnt, 18 Tonnen pro Flugzeug ist das Maximalmaß. Und da sehen Sie schon, dass so ein Luftabsetzverfahren nur eine Notmaßnahme sein kann, nämlich dann, wenn andere Wege nicht zur Verfügung stehen. Aber es ist so, maximal 18 Tonnen pro Flugzeug, zwei Flugzeuge stellen wir zur Verfügung. Und dieses Maß gilt auch nur, wenn alle anderen Faktoren eben auch zutreffen. Das muss die richtige Größe haben, damit es abgesetzt werden kann, hinten aus der Laderampe. Die Laderampe hat auch ein begrenztes Maß, die eben auch nur halb geöffnet werden kann. Da spielen viele technische Faktoren eine Rolle. Es muss absetzgeeignet sein. Und insofern können Sie sich auch vorstellen, dass wenn das Flugzeug mit Windeln vollgemacht wird, die 18 Tonnen nicht zustande kommen werden. Also viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber grundsätzlich ist es so, 18 Tonnen pro Anflug können abgesetzt werden. Das kann auch pro Anflug komplett abgesetzt werden. Muss dann aber eben zurückgeflogen werden, wieder neu beladen werden. Die Crew muss sich an ihre Flugzeiten und alles halten. Deswegen sind die Umlaufzeiten begrenzt und können nicht konkurrieren mit anderen Transportmitteln.
Frau Hübscher, auch Ihre Frage stelle ich jetzt mal hinten an. Wir waren da schon sehr ausführlich dabei. Wenn noch Zeit bleibt, dann nehme ich es noch mit auf. Herr Ratz, bitte.
Ja, vielen Dank. Herr Hebestreit, eine Frage zur Nachfolge von NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Da hat die Bundesregierung bislang Herrn Rutte aus den Niederlanden unterstützt. Jetzt hat Ungarn angekündigt, dies nicht tun zu wollen. Und gestern hat der rumänische Präsident Iohannis seine Kandidatur angekündigt. Wie positioniert sich die Bundesregierung denn jetzt?
Die Bundesregierung hat sich genau wie die Regierung Großbritanniens, Frankreichs und auch der USA erklärt, dass sie Mark Rutte unterstützt. Und das ist die Position, die wir einnehmen in dieser Frage.
Danke. Dann Herr Guggemus.
Ja, meine Frage geht ans BMEL.
Dann wechseln wir einmal.
Die Bundesländer haben ja jetzt gestern, wenn ich richtig informiert bin, 200 Maßnahmen zum Bürokratieabbau in der Landwirtschaft vorgelegt. vor der Agrarministerkonferenz jetzt diese Woche. Wie viele sind davon denn strittig oder darf man davon ausgehen, dass der Bund bei allen mitmachen wird?
Ja, die Bundesländer haben auch auf Initiative des BML hin Vorschläge vorgelegt, wo es möglich ist, Bürokratie in der Landwirtschaft abzubauen. Das war aber nicht gestern, ist schon ein bisschen länger her. Die haben wir jetzt geprüft, haben uns angeschaut, insbesondere auf die Möglichkeit hin, ob das sozusagen überhaupt in der Jurisdiktion sozusagen von Bund und Ländern liegt. Und ob das ganz viele Sachen sind ja auch auf EU-Ebene und die ganzen Vorschläge werden ja jetzt auf der Agrarministerkonferenz dann ab Donnerstag auch beraten.
Dann habe ich Herrn Warwick nochmal auf dem Zettel.
Nee, hat sich erledigt.
Hat sich erledigt. Okay, dann haben wir jetzt noch Zeit für zwei kurze Herr Jung hat sich auch erledigt, dann ist Frau Hübscher zum Abschluss dran.
Ja, Herr Kollatz, vielleicht können Sie noch mal konkret sagen, wie viele Bundeswehrsoldaten oder Soldatinnen werden denn an diesem Lufteinsatz beteiligt sein in Gaza?
Da kann ich Ihnen noch keine aktuellen Zahlen nennen, da müsste ich mir das noch von der Luftwaffe zuliefern lassen oder Sie fragen dort am besten selbst nach.
Aber zwei Crews?
Zwei Flugzeuge, ja.
Dann war das eine ziemliche Punktlandung mit einer Stunde. Vielen Dank für Ihr aller Kommen und dass Sie uns Rede und Antwort standen und einen schönen Tag noch.